Lass uns über Politik reden.
Der Podcast mit Anja Schöpe
und Alexander Lorz. Herzlich willkommen. Vielen Dank fürs Einschalten.
Ja, wir freuen uns, dass ihr alle wieder dabei seid bei unserer nächsten Folge von Lass uns über Politik reden. Und über welche Politik wollen wir denn heute reden, Anja?
Ja, über eine anstehende Wahl oder im Kontext einer anstehenden Wahl, aber es ist nicht die Bundestagswahl.
Nein, es ist nicht die Bundestagswahl. Das ist, glaube ich, ganz wichtig zu betonen, weil ich bin mir gar nicht so sicher, ob im Moment alle Wiesbadenerinnen und Wiesbadener sich schon darüber im Klaren sind, dass sie unmittelbar nach der Bundestagswahl ja auch noch einen neuen Oberbürgermeister zu wählen haben.
Am 9. März, um ganz genau zu sein. Das geht ein bisschen unter, glaube ich, schon auch so in der Wahrnehmung der Menschen, weil nun mal Berlin so einen Quatsch macht und wir deswegen eine Bundestagswahl kurz davor haben. Aber heute geht es um die Oberbürgermeisterwahl.
Genau, wir wollen dafür sorgen, dass Wiesbaden in Zukunft keinen Quatsch macht. Also in Berlin wollen wir das natürlich auch tun, aber heute reden wir davon, wie wir das in Wiesbaden erreichen können. Und wir haben heute als Gast den Mann bei uns, der das in der Tat an vorderster Front mitgestalten möchte, also an vorderster Front gestalten möchte, in den nächsten 6 Jahren als Oberbürgermeister. Er ist ein Neuling in der Politik, ein Quereinsteiger, würde man wahrscheinlich sagen. Aber er hat natürlich eine lange Historie in der Stadt. Er ist Wiesbadener mit Leib und Seele, wenngleich nicht gebürtig, aber das bin ich ja schließlich auch nicht. Also kann ich das gut nachvollziehen. Er ist seit vielen Jahren hier erfolgreicher Unternehmer, Gründer und Inhaber einer Strategie- und Designagentur. Da habe ich mich nochmal extra rückversichert. Und er wird uns bestimmt gleich erklären, was damit im Einzelnen gemeint ist. Er hat sich für viele kulturelle Initiativen in Wiesbaden engagiert, natürlich auch mit seiner Agentur, aber er hat auch in solchen Dingen wie etwa der Ukraine-Hilfe sich hervorgetan. Also er ist vielfältig vernetzt, vielfältig engagiert, noch bevor wir ihn in die Politik gelockt haben. Und jetzt kandidiert er für das Amt des Wiesbadener Oberbürgermeisters. Herzlich willkommen, Thilo von Debschitz.
Schön, dass ich hier sein darf. Danke.
Wir freuen uns sehr. Ihr kennt euch schon ein bisschen. Wir lernen uns heute kennen. Also eine spannende Kombination, glaube ich. Ich bin dann so ein bisschen jetzt die normale Wählerin, die neugierig ist. Wer ist denn das da, der als Quereinsteiger wegen Fachkräftemangel in der Politik? Nein. Ja, aber wer da als Quereinsteiger meint, sich das antun zu wollen?
Er ist auf jeden Fall immer bereichernd. Aber vielleicht ist das gerade auch die Überleitung zur ersten Frage. Lieber Thilo, was bewegt jemanden wie dich nach, ich sag mal, einer solchen wirklich erfolgreichen, erfüllten Lebensstrecke zu sagen, jetzt nehme ich hier nochmal eine neue Etappe in Angriff und ich will mich in dieser Stadt sozusagen an, ja, ich habe vorhin gesagt, an vorderster Front, aber könnte auch sagen, an oberster Stelle als Oberbürgermeister einbringen.
Ich könnte jetzt ganz pathetisch antworten und sagen, weil ich diese Stadt liebe, aber das ist natürlich nicht erschöpfend, sondern vielleicht erzähle ich mal kurz, wie es überhaupt dazu kam, dass ich Oberbürgermeisterkandidat wurde. Ich bekam letztes Jahr im Sommer einen Anruf von Astrid Wallmann, der Präsidentin des Hessischen Landtages, die sagte, Herr von Debschitz, sitzen Sie? Und ich so, ja, warum? Ich möchte Ihnen eine Frage stellen. Und dann fragte sie, ob ich mir vorstellen könnte, als Kandidat für die Oberbürgermeisterwahl meinen Hut in den Ring zu werfen. Und ich dachte erst, das sei ein Witz. Und habe dann aber festgestellt, aufgrund der Ernsthaftigkeit auch ihres Tonfalls, dass sie das ernst meint. Und sagte dann, ja, aber ich bin noch gar nicht CDU-Mitglied, ich bin noch gar nicht in ihrer Partei. Und dann sagte sie, darum geht es jetzt nicht, jetzt geht es erstmal um Wiesbaden. Es geht auch in dem Falle darum, dass wir vielleicht die Parteiinteressen ein Stück zurückschieben, einfach damit dieser schleichende Niedergang der Stadt beendet wird. Und ich habe diese Anfrage dann auch mit der nötigen Ernsthaftigkeit gerne behandeln wollen, habe dann 3 Tage auch mit niemandem darüber gesprochen, weil ich erstmal mit mir selber darüber klar werden wollte, traue ich mir diese Aufgabe zu, was bedeutet das für meine Familie, also diese ganzen Themen, die da natürlich wichtig sind, auch mit besten Freunden gesprochen. Und letztlich haben wir dann nach 3 Wochen Bedenkzeit alle zusammen gesagt, ja, das ist vielleicht wirklich eine tolle Aufgabe, wir probieren das, ich bin mit Leib und Seele Gestalter, du hast es ja eben schon angesprochen. Und ich bin auch mit Leib und Seele Wiesbaden, auch wenn ich nicht gebürtig bin. Ich bin seit 40 Jahren hier, finde die Stadt eigentlich ganz toll. Aber wenn man genauer hinschaut, dann gibt es einfach viele Handlungsfelder, in denen man aktiv werden müsste. Und das ist aktuell auch in der politischen Situation in Wiesbaden sehr kompliziert, mit 4 Parteien, die untereinander auch erstmal klarkommen müssen, die auch von der Zusammensetzung her aus der Mitte so ein bisschen rausdriften. Und ich bin ein Mann der politischen Mitte, auch aus der Mitte der Gesellschaft. Und mich würde es wahnsinnig reizen, diese meine Stadt mitzugestalten. Und dafür trete ich jetzt an. Dafür reise ich jetzt auch durch die entferntesten Winkel dieser Stadt, lerne die spannendsten Menschen und ihre Geschichten kennen. Das macht mir große Freude. Und bei der Gelegenheit lerne ich mich aber selber auch noch ein bisschen kennen, weil ich natürlich auch umgehen muss mit viel Zuspruch und mit viel Häme. Das ist ein ganz spannender Prozess, der sicherlich auch zur Persönlichkeitsbildung beiträgt. Ich bin also durch jeden Tag jetzt in diesem Wahlkampf bereichert, freue mich darauf, wenn ich das Vertrauen bekomme und dann an dieser Stadt mitgestalten kann.
An der Stelle für Wiesbadener vielleicht erklärt, nach wie vor sind Sie parteilos und das bleibt auch so.
Ja.
Und vielleicht, Alexander, so aus der Politik heraus, was bedeutet dann trotzdem von CDU und FDP unterstützt? Ich glaube, das ist nicht jedem klar, was das heißt.
Nein, das stimmt. Das heißt eben, dass wir als CDU und eben auch die FDP und dass sich beide Parteien da zusammentun, ist natürlich auch nur möglich, weil eben Thilo keiner der beiden Parteien angehört. Dass CDU und FDP beschlossen haben, wenn wir einen solchen Kandidaten haben, dann stellen wir sozusagen keinen eigenen Parteikandidaten auf, sondern ist er unser Kandidat. Dafür muss man ja nicht formales Parteimitglied sein. Das liegt einfach daran, weil wir ihn als Menschen und auch mit seinen politischen Vorstellungen so interessant fanden, dass wir sagten, ja, wir glauben auch daran, dass er Wiesbaden in unserem Sinne wieder voranbringen kann. Und wir werben dafür, dass die Bürgerinnen und Bürger ihm das Vertrauen schenken.
Und das ist auch, wie ich finde, ein höchst demokratischer Vorgang, dass Politik für jeden und jede gleichermaßen da ist. Also jeder kann sich für ein politisches Amt zur Verfügung stellen in Deutschland. Und das ist in anderen Städten ja auch schon der Fall. Ich muss nur nach Mainz rüber gucken. Dort gibt es einen parteilosen Oberbürgermeister. In Köln gibt es eine parteilose Oberbürgermeisterin. Und auch Joachim Gauck wurde seinerzeit als parteiloser Bundespräsident gewählt. Also das ist eine neue Situation für Wiesbaden. Aber ich bin sowohl der CDU als auch der FDP sehr dankbar, dass sie mir das Vertrauen schenkt und dass wir das gemeinsam versuchen.
Und es hat natürlich auch damit zu tun, dass die Oberbürgermeisterwahl eine Persönlichkeitswahl ist. Es geht eben wirklich um die Person. Und das ist die Möglichkeit, sich dann auch mal von der formalen Parteizugehörigkeit zu lösen. Das ist im parlamentarischen System ein bisschen schwieriger. Klar, wenn die Parlamentsabgeordneten hat, die dann eine Regierung tragen müssen, da ist die Parteibindung dann schon wichtig. Aber eben genau bei diesen wirklichen Personenwahlen, wo es darum geht, dieser oder jener Kopf, wer soll an der Spitze stehen? Da kann man das anders machen und es ist mal eine schöne Gelegenheit, diese Chance zu ergreifen.
Und da ist auch Unabhängigkeit kein Makel, sondern eigentlich musst du als Oberbürgermeister ja ohnehin so ein bisschen über den Parteien stehen und man muss gemeinsam versuchen, Netzwerke zu bilden, um die Stadt nach vorne zu bringen. Und da, wenn man da parteiliche Scheuklappen hätte oder parteilichen Zwängen unterworfen wäre, innerhalb derer man Entscheidungen treffen muss, dann ist das nicht unbedingt gut für die Stadt und die Bürgerinnen und Bürger. Und deswegen, ja, also ich würde mich noch nicht mal als politischen Neuling bezeichnen, weil ich ja auch immer gewählt habe. Also für mich ist auch unsere parlamentarische Demokratie das beste System, was man sich vorstellen kann. Ich habe also auch habe meine Stimme immer in Anspruch genommen, finde es auch ganz toll, dass wir in Deutschland die Möglichkeit haben, zwischen verschiedenen Angeboten zu wählen. Und das ist jetzt nur die letzte Konsequenz, dass ich sozusagen vom Spielfeld eingewechselt werde, vom Rand in das Feld des Handelns. Und darauf würde mich sehr freuen, wenn das klappt.
Jetzt würden wir natürlich total gerne noch mehr über den Menschen, Thilo von Dipschitz, erfahren. Vielleicht mal angefangen mit einer Agentur für Strategie und Design. Welche Probleme von welchen Menschen lösen Sie mit Ihrer Agentur? Was ist darunter zu verstehen?
Meistens sind das keine Menschen, sondern Unternehmen, Organisationen, die entweder einen Transformationsprozess durchlaufen. Also ein klassisches Beispiel ist der Seniorchef scheidet aus, der Juniorchef übernimmt und man will das Unternehmen anders aufstellen. Und dazu braucht man eine professionelle Begleitung, die dann letztlich darin münden kann, dass man zum Beispiel ein neues Erscheinungsbild für die Firma entwickelt, die Firma moderner aufstellt oder überhaupt eine Identität schafft. Da arbeiten wir sehr intensiv auch im kulturellen Bereich. Ein Beispiel, das die Wiesbadenerinnen und Wiesbadener sicherlich kennen, ist das Museum Reinhard Ernst, das hier in der Wilhelmstraße 1 steht. Wir betreuen Herrn Ernst und seine wunderbare Vision dieses Museums schon seit 6 Jahren. Und alles, was man spüren kann von der Identität dieses Museums, außerhalb der Architektur, zum Beispiel das Logo, das dreidimensional vor dem Gebäude steht, oder das Leitsystem im Gebäude, damit man sich orientieren kann, oder die Webseite oder der Sammlungsband, der Katalog. Das haben alles wir entwickelt. Da gibt es sogar eine eigene Schrift, die sonst keiner hat, nur für dieses Museum. Oder wir arbeiten schon seit Gründung für das Hessische Staatsballett, was hier nebenan im Theater tanzt. Und das sind so identitätsstiftende Prozesse, die meistens dann eine Form finden, in Form von Gestaltung. Das habe ich ja studiert, visuelle Kommunikation. Aber bevor wir gestalten, ist da ganz viel Kopfarbeit natürlich dabei, ganz viel strategische Arbeit, um zu überlegen, okay, wie soll sich denn diese Marke Hessische Staatsballett beispielsweise anfühlen? Wie wollt ihr euch auch gegenüber den anderen Tanztheatern in der Region oder international durchsetzen oder abheben? Das sind solche Prozesse, die wir dann als Agentur begleiten. Wir sind 11 Personen fest angestellt. Gegründet haben wir vor 27 Jahren. Und ich habe ja so einen sehr komplizierten Nachnamen von Debschitz. Deswegen war uns klar, dass wir uns nicht Nilbock, so heißt mein Partner, und von Debschitz nennen können, sondern wir haben dann einen ganz einfachen Namen gesucht und sind irgendwann im Brainstorming auf den Helfer von James Bond gestoßen, der Q heißt, also nur ein Buchstabe. Und so haben wir uns dann auch eintragen lassen. Wir sind Q und wir helfen mit unseren kreativen Ideen unseren Kunden beim Erfolg.
Bald ein James Bond-Fan, ich bin natürlich auch sozusagen Wasser auf die Mühlen. Ja. Also,
aber das sagt sogar mir was, Q und die kreativen Ideen. Und,
genau,
die kreativen also Ideen. Ohne Q. Den funktioniert da ja gar nichts.
Nee, das ist die ganzen schönen Sperenzchen in den Autos und was
Kugelschreiber
sonst noch so gibt, sowas, genau, giftspritzende Kugelschreiber und so weiter. Ja, ganz genau. Ja. Also ihr macht natürlich wesentlich ungefährlichere Dinge, aber ihr seid eben auch in dieser kreativen Richtung unterwegs.
Genau, viel Kultur, aber auch wir arbeiten durchaus auch für Ministerien, für Verbände, für Pharma- und Finanzunternehmen. Also das ist ein relativ breites Spektrum. Das ist sozusagen mein Beruf. Parallel dazu, also ich möchte jetzt auch noch meine Familie hier nicht vergessen, im Podcast zu erwähnen. Ich habe eine Frau, bin also verheiratet und habe 2 Töchter. Die eine Tochter hat hier auch in Wiesbaden studiert an der Business School und ist jetzt gerade in Stockholm. Und die zweite Tochter studiert noch in Wiesbaden. Das heißt, auch meine Familie ist diesem Standort sehr gewogen. Parallel zu meinen beruflichen Aktivitäten gibt es noch viele weitere kulturelle und soziale Aktivitäten, die mich dann noch zusätzlich auslasten. Du hast es vorhin schon erwähnt, wir arbeiten immer noch an unserer Ukraine-Hilfe, hatten jetzt gerade die 30. Fahrt an die polnisch-ukrainische Grenze, um Hilfsgüter für die Menschen in der Ukraine bereitzustellen, wofür unsere Freiheit auch gekämpft wird. Ich habe gerade eine große digitale Webseite ins Leben gerufen mit Lyrik eines Juden, der sich vor den Nazis versteckt hielt und fast 500 Gedichte geschrieben hat, die jetzt erst im vergangenen Jahr ans Tageslicht gekommen sind. Also die lagen in einer Kiste in New York von der Öffentlichkeit völlig unbemerkt. Und das habe ich gemeinsam mit einem internationalen Team ins Leben gerufen. Und dann arbeiten wir noch für den Hospizverein hier in Wiesbaden. Ich habe 2 Jahre lang einen Flüchtling aus Syrien begleitet. Für mich ist immer wichtig, dass ich ins Machen komme, wenn ich irgendwelche Dinge sehe, wo ich das Gefühl habe, da ist jetzt vielleicht auch meine Hilfe gefragt, als Netzwerker oder als Kommunikator, dann packe ich an. Dann will ich die Dinge auch lösen, in Angriff nehmen und deswegen auch diese Offenheit gegenüber diesem neuen Angebot in der Politik. Das verändert natürlich, wenn es klappt, mein Leben grundlegend, weil ich dann diese kreative Arbeit in der Agentur nicht mehr durchführen kann. Aber dann wird die kreative Arbeit eben auf anderen Ebenen stattfinden.
Aber das Netzwerken und überhaupt dieser Überblick, den Sie durch Ihre Vita bekommen haben in den unterschiedlichsten Bereichen, ist ja eine wunderbare Vorbereitung darauf.
Das könnte nützlich
und,
sein.
Und Engagement rund um die Uhr schreckt Sie offensichtlich auch nicht.
Nee, ich fühle mich leistungsstark und auch gerade jetzt durch den Wahlkampf, das ist ja natürlich auch nochmal eine zusätzliche Belastung. Ich arbeite weiterhin in der Agentur und muss dann eben mal nachts oder am Wochenende die eine oder andere Fehlstunde ausgleichen. Aber es macht mir auch einfach so viel Spaß gerade. Also ich merke, dass diese Begegnungen mit den Menschen in Wiesbaden mich unwahrscheinlich bereichern, dass ich diese Geschichten der Menschen gerne höre. Natürlich projizieren die auch Erwartungen an mich als Politiker, die ich unter Umständen nicht alle erfüllen kann, oder ärgern sich vielleicht über die Politik in Berlin und dann muss ich dann herhalten als jemand, der Politik repräsentiert. Aber die Gelegenheit, jetzt ständig auch meine Komfortzone zu verlassen, in Bereiche vorzudringen, in die ich ansonsten nie gekommen wäre, Dinge mitzunehmen, die bisher nicht auf meinem Zettel standen, das bereichert mich sehr.
Magst du uns vielleicht aus den letzten Tagen einfach dann ein paar zufälligerweise zustande gekommen, aber doch repräsentative Beispiele dafür geben? Also wenn du gerade mal schaust, du die letzten Tage unterwegs warst, was denn wären so ein, zwei Begegnungen, die dir in besonderer Weise im Gedächtnis geblieben sind?
Also eine Begebenheit ist mir im Gedächtnis geblieben, dass eine Frau, nachdem ich mich vorgestellt habe, auf mich zukam und sagte, Herr von Debschitz, Sie haben ja diesen Slogan Zuhören, Machen. Und jetzt hören Sie mir doch mal zu, bei uns in der Kita gibt es kein Malpapier mehr. Können Sie da nicht was machen? Und dann habe ich überlegt, okay, jetzt bin ich nun mal im grafischen Gewerbe auch tätig und arbeite mit Druckereien. Habe dann am nächsten Tag eine Druckerei angerufen und gefragt, habt ihr nicht irgendwo im Lager noch Papier, was ihr nicht mehr braucht? Und der rief mich dann eine Stunde später an und sagte, ja, hier ist eine ganze Palette. 6.000 Blätter A3, 8.000 Blätter A4 kannst du direkt abholen. Und sowas zum Beispiel. Also da gleich ein Problem zu lösen, das ist jetzt nicht die große Politik und das ist jetzt auch nicht das Allheilmittel für die Genese von Wiesbaden. Aber das sind so kleine Begegnungen, wo ich dann auch direkt überlegen kann, wie kann ich da denn jetzt helfen und was kann man da denn vielleicht machen? Das ist so eine Begegnung. Aber ich habe die unterschiedlichsten, also mache die unterschiedlichsten Bekanntschaften mit Menschen eher in der ländlichen Gegend beispielsweise, die ganz andere Themen haben als Menschen hier im urbanen Raum, also in der Innenstadt. Jetzt kommen wir gerade von der Industrie- und Handelskammer, wo man natürlich auch nochmal ein anderes Publikum trifft, als wenn ich in Breckenheim im Vereinsheim sitze. Und das finde ich gerade spannend, diese Abwechslung auch in der Begegnung mit den Menschen. Also ich kann da gar nicht einzelne Begebenheiten herausgreifen. Mir werden nur auch interessante Fragen gestellt. Ich glaube, gestern wurde ich gefragt, warum ich keinen Ehering tragen würde. Ich finde es total spannend, dass Menschen das überhaupt auffällt. Ich habe dann gesagt, ich bin einfach kein Schmucktyp, aber fühle mich natürlich meiner Frau ewig verbunden und habe eine tolle Partnerschaft, aber zeigt das nur nicht über den Ehering. Also es sind ganz interessante Fragen, die auch teilweise eben nicht politisch sind, sondern wo man sich mir als Menschen nähert und ich finde das sehr spannend.
Ja, die Menschen interessieren sich eben auch für dich als Mensch. Deswegen fragen wir dich jetzt ja auch so ein bisschen aus, dass du dich als Mensch präsentierst. Keine Sorge, wir kommen auch noch auf eminent politische Themen aus Wiesbaden. Aber zum Beispiel die Diskrepanz, die du eben angesprochen hast zwischen also urbanem Raum. Ich meine, natürlich ist ganz Wiesbaden ein urbaner Raum. Aber es ist eben doch ein wesentlicher Unterschied, und den kenne ich ja, weil das ist ja mein Wahlkreis, ich kenne das ja auch als Abgeordneter, zwischen eben der Innenstadt, das, was Leute von außen als das Wiesbaden wahrnehmen, was man kennt mit Kurhaus und Wilhelmstraße und Kochbrunnen und was halt sonst noch so alles dazugehört. Und ja, und dann eben insbesondere die Vororte, ich sage es jetzt aus meiner Erfahrung im Osten, die ja auch noch nicht so lange zu Wiesbaden gehören. Und die sich ihr ursprünglich dörfliches Eigenleben auch als Stadtteile Wiesbadens immer noch bewahrt haben. Und ich finde das auch immer total spannend, diesen Kontrast zu erleben. Und er macht für mich auch die Schönheit, den Reiz dieser Stadt aus. Das hat man auch nicht überall.
Das sind 204 Quadratkilometer. Also es ist schon eine große Fläche, wo man wirklich die unterschiedlichsten Menschen kennenlernt. Genauso auch AKK. Also ich war letztens in Mainz-Kastell. Und die Menschen dort, die haben den Segen der doppelten Identität. Also die fühlen sich nicht nur als Wiesbadener, sondern vor allem eben auch als Mainzer. Das heißt ja dann auch Mainz-Kastell. Und das finde ich auch spannend, sich dann mal hineinzufühlen in die Menschen, die dort leben. Die sagen, ja, eigentlich sind wir Mainzer, aber wir gehören zu Wiesbaden. Das ist schon eine einzigartige Situation, glaube ich. Es gibt nicht so viele Städte, wo man das von sich behaupten kann, dass man so eine Doppelidentität hat. Also ich finde das hochspannend und ja, diese sozialen Kontakte, die bereichern mich sehr.
Klingt so, als ob Sie Wiesbaden, obwohl Sie so lange schon hier sind, echt nochmal neu kennenlernen.
Auf jeden Fall. Ja. Also ich entdecke Wiesbaden komplett neu. Ich bin hier nach Wiesbaden gekommen, Mitte der 80er Jahre zum Zivildienst und bin seitdem immer hier geblieben. Also ich hatte damals die Möglichkeit, meinen Wohnort bei Offenbach, also ich bin ein gebürtiger Offenbacher, das kann ich ja jetzt hier mal bekennen, und bin auch in Offenbach zur Schule gegangen. Dort habe ich auch meine Frau kennengelernt, spätere Frau. Und bin dann zum Zivildienst hierher gekommen und habe im Operationssaal einer Klinik 20 Monate gearbeitet. Das war schon sehr spannend und fing dann an, parallel zum Zivildienst für den Wiesbadener Kurier zu arbeiten im Feuilleton und habe Kinokritiken beispielsweise geschrieben. Und über diese Zeitungsarbeit kam ich dann auch der Stadt nochmal näher. Dann bin ich hier irgendwie, dann habe ich einfach Wurzeln geschlagen, weil ich das so toll finde. Also Wiesbaden hat unheimlich viel Potenzial, liegt mitten in der Metropolregion Rhein-Main, ist wunderschön mit den Parklandschaften, dann ist der Taunus Rheingau noch vor der Tür und wir sind mitten in Europa. Das heißt, auch nach Paris ist es theoretisch nicht besonders weit. Also ich finde, es gibt keinen besseren Ort, wo man sich niederlassen kann.
Also da werden wir dir jetzt ganz bestimmt nicht widersprechen. Aber vielleicht ist das ein Punkt, um an dem anzuknüpfen, was du ja auch ganz zu Beginn gesagt hast. Da hast du von dem schleichenden Niedergang der Stadt gesprochen. Das ist ja gerade, wenn man das über einen so langen Zeitraum hinweg beobachtet, weil du jetzt schon so lange hier zu Hause bist und die Stadt so liebt und eben auch das Potenzial erkennt. Ich glaube, da sind wir uns alle völlig einig. Dann ist das ja schon eine interessante Beobachtung. Und da diese Beobachtung dich ja auch irgendwo wesentlich motiviert hat, dich jetzt auch in diesem Wahlkampf und zu engagieren und um das Amt des Oberbürgermeisters zu bewerben, woran machst du das fest? Was fällt dir so auf in der Stadt, wo du sagst, also das war früher einfach anders, habe ich anders kennengelernt, da wird das Potenzial nicht ausgeschöpft und das kann so nicht weitergehen oder muss sich was ändern?
Ja, also ich glaube, am deutlichsten wird es, wenn man sich die Innenstadt betrachtet mit den Aspekten Sicherheit, Sauberkeit, mangelnde Attraktivität, viel Leerstand. Also das bricht einem schon so ein bisschen das Herz, weil das ja eigentlich auch das Herzstück ist unserer Stadt, diese Mitte. Das war früher auf jeden Fall anders. Da war mehr Leben. Jetzt hat sich natürlich das Einkaufsverhalten der Menschen auch grundsätzlich geändert. Wir haben nur einfach zu lange zugeschaut. Wir sind nicht ins Handeln gekommen, sondern wir bearbeiten jetzt quasi im Nachhinein Defizite, hätten aber früher eigentlich ins Handeln kommen müssen, um gegenzusteuern. Und gegensteuern heißt für mich, dass man die Innenstadt aufwerten muss mit Verweilzonen, die einfach eine Aufenthaltsqualität schaffen für Jung und Alt. Ich kriege oft gespiegelt von älteren Menschen, es gibt zu wenig Sitzgelegenheiten in der Innenstadt, zu wenig öffentliche Toiletten. Die jungen Menschen sagen mir, es gibt zu wenig Möglichkeiten, abends auszugehen. Wir müssen den Leerstand kreativ nutzen, weil ganz oft geht die Kultur voran, wenn es darum geht, Leerstände zu bespielen und wieder im Leben einzuhauchen. Wir müssen auch an die Innenstadt denken als Wohnort. Und es den Leuten auch leicht machen, dort zu leben. Und wir müssen gucken, dass wir kleinteiliger denken. Also diese großen Warenhäuser von damals, die wird es nicht mehr geben. Wir haben einen großen Leerstand durch Galeria Kaufhof. Wir haben den Leerstand des Karstadt Sport. Diese Sachen müssen wir kleinteilig bespielen, weil es gibt nicht mehr den großen Warenanbieter, der dann so eine Fläche bespielt. Und da müssen wir schneller ins Handeln kommen. Da müssen wir auch versuchen, Bedenken schneller beiseite zu schieben. Und auch so eine Immobilie wie das Valhalla, die ja eigentlich eine Perle ist mitten in unserer Stadt, dass wir die so lange haben vergammeln lassen, ist auch eigentlich unverzeihlich. Das ist ein Gebäude, um das uns wahrscheinlich viele beneiden würden. Da habe ich selber schon viele Veranstaltungen erlebt und auch organisiert. Und dass das aber jetzt vor sich hin modert und mit jedem Jahr natürlich auch teurer wird, was die Sanierung angeht. Und wir immer noch kein schlüssiges Nutzungskonzept dafür haben, das bricht mir schon als jemand, der seit 40 Jahren in dieser Stadt lebt, das Herz. Also das ist so ein Punkt. Dann das Thema Verkehr ist sicherlich auch ein Punkt, der viele Menschen berührt und auch persönlich betrifft. Da besteht großer Handlungsdruck. Dann bin ich ja auch Unternehmer. Ich will, dass die Wirtschaft sich hier auch entwickeln kann. Die Entfaltungsmöglichkeiten sind aktuell sehr limitiert. Das muss man ändern, weil wir natürlich auch ein Interesse daran haben müssen, dass die Wirtschaft floriert in Wiesbaden, dass Fachkräfte hier nach Wiesbaden kommen. Dann muss Kultur sichtbarer werden. Wir haben eigentlich schon relativ vielfältige Kulturszene in Wiesbaden, aber die ist nicht sichtbar. Ich finde, das ist auch eine Verantwortung in der Stadtregierung, im Rathaus, dass man die Kulturschaffenden unterstützt. Und letztlich so Zukunftsthemen wie Digitalisierung oder auch modernere Verwaltung, das sind auch Aspekte, die mich sehr umtreiben, weil ich ja auch im Erleben feststelle, wo es da krankt. Also die Kooperation, die im Rathaus regiert, sagt ja auch selber, das kann man sogar nachlesen, dass sie weit hinter den eigenen Erwartungen der Digitalisierung zurückbleiben. Und da sehe ich meine Aufgabe als Oberbürgermeister darin, Synergien zu schaffen und Dinge zusammenzuführen, die zusammengehören. Es ist aktuell so, dass viele Zuständigkeiten aus parteilichen Gründen abgegrenzt wurden. So ist das Thema Plan und Bauen auf 3 Dezernate aufgeteilt. Das Thema Digitalisierung ist auf 2 Dezernate aufgeteilt und Sicherheit und Ordnung auch auf 2 Dezernate. Und das ist aus meiner Sicht schädlich für die Stadt und für die Bürgerinnen und Bürger. Man muss solche Dinge zusammenführen, damit auch wieder Blut durch die Adern der Verwaltung fließt, damit wirklich Prozesse schneller gehen. Wir haben in Wiesbaden wirklich tolle Verwaltungsleute, die hier bei uns arbeiten, die aber teilweise sich ausgebremst fühlen. Und ich finde, die muss man unterstützen, auch natürlich durch das Thema Digitalisierung, dass man Prozesse verschlankt. Wir müssen einfach schneller werden in ganz vielen Bereichen.
Ja, das ist ja ein Phänomen, das wir nicht nur auf der kommunalpolitischen Ebene sehen, sondern da wissen wir auch und kümmern uns auch darum auf der landespolitischen Ebene. Das ist aber ein dickes Brett, was man da zu bohren hat. Aber das hat ja schon Max über Politik festgestellt, dass das langsame Bohren dicker Bretter ist. Wir brauchen dafür nicht auch weitere Initiativen auf der Bundesebene. Deswegen schlagen wir auch beispielsweise vor, nach hessischem Vorbild auf der Bundesebene ein Bundesdigitalministerium einzurichten. Aber vielleicht versuchen wir das mal ganz konkret auch wieder auf Wiesbaden herunterzubrechen.
Ja.
Ich finde vor allem interessant, und das ist natürlich eine Frage, die ich dir vor allem gerne stellen möchte, weil über solche Sachen wie Sicherheit und Sauberkeit, das ist ja auch so eine klassische CDU-Programmatik und ich würde sagen, das leuchtet auch jedem ein. Wenn ich mich in der Innenstadt unsicher fühle, dann gehe ich nicht hin. Und wenn ich das Gefühl habe, da ist es irgendwie versifft und dreckig, dann fühle ich mich nicht wohl.
Ja.
Aber das alleine löst ja zum Beispiel sowas wie die Leerstandsproblematik nicht. Und jetzt hast du gesagt, da muss man etwas kleinteiliger denken, aber da gibt es auch Potenzial, beispielsweise so etwas auch kreativ zu bespielen, für etwa auch für künstlerische Räume oder Entwicklungen zu öffnen. Kannst du uns versuchen, das noch ein bisschen konkreter zu machen?
Also es gibt da ja schon Beispiel fest. Ja, es liegen ja schon Ideen auf dem Tisch. Man muss einfach versuchen, die Leute stärker noch zu fördern und zu unterstützen und Bedenken aus dem Weg zu räumen. Ich sehe da meine Aufgabe nicht als Kämmerer, sondern als Kümmerer, dass wirklich Dinge schneller vorangehen. Bestes Beispiel war jetzt gerade ein junger Mann, der das ehemalige Bürgerbüro im Luisenforum bespielt hat als Club, als Musikclub. Ich finde das super, dass man solche Räume, die frei geworden sind, dass man die bespielt und noch dazu für ein junges Publikum, weil da haben wir auch in Wiesbaden Nachholbedarf. Bei meinen beiden Töchtern war es oft so, dass die gesagt haben, wenn die ausgehen, die gehen nach Mainz, weil das einfach ein cooleres Ambiente oder Habitat bietet für junge Menschen. Ist natürlich auch eine Unistadt, aber wir müssen da natürlich aufholen als Wiesbaden, müssen gucken, dass wir da Leerstände zum Beispiel so bespielen oder dass wir Pop-up-Stores leichter möglich machen. Das geht aber nur über so Querschnittsthemen wie Sicherheit und Sauberkeit auch, denn die Leute gehen dann ansonsten nicht in die Stadt. Das heißt, aus meiner Sicht ist klar, dass wir eine Polizeipräsenz brauchen, die fühlbar und spürbar ist für die Menschen. Wir müssen die Waffenverbotszone ausweiten, gerade auch im Angesicht von steigender Gewalt- und Messerkriminalität in Deutschland, auch in Wiesbaden. Wir müssen über Videoüberwachung an Hotspots nachdenken. Der Luisenplatz hat zum Beispiel noch keine solche Videoüberwachung. Wenn du ein paar Meter weiter gehst an die Rheinstraße, da sorgt ein privater Sicherheitsdienst einer Sparkasse in Wiesbaden dafür, mit einem Betrag, der über 5.000 Euro in der Woche liegt, dafür, dass dort dieser Streifen von Menschen frei bleibt, die Angst einflößen, von Drogenabhängigen, die sich dort niedergelassen haben. Und das kann nicht die Aufgabe von privaten Unternehmen sein, dort für Sicherheit zu sorgen. Und auch so eine Videoüberwachung, die verhindert vielleicht nicht Gewaltkriminalität, aber hilft dann auch der Polizei bei Ermittlungsarbeit. Auch da ein Beispiel: im Januar des vergangenen Jahres wurde jemand vor dem Bahnhof niedergeschlagen und nur durch diese Videobilder war die Polizei in der Lage, die Täter zu identifizieren, Punkt 1, aus dem Verkehr zu ziehen, Punkt 2, und ihnen auch eine Tötungsabsicht nachzuweisen, weil sie mit den Stiefeln noch auf den Kopf des Opfers gesprungen sind, Punkt 3, das heißt, hier macht dann an solchen Orten macht dann auch eine Videoüberwachung natürlich viel Sinn. Und vielleicht als letzter Punkt sind wir auch dazu verpflichtet, unsere Polizei bestmöglichst auszustatten. Die halten den Kopf für uns hin und wir müssen auch diese Menschen schützen. In Offenbach hat zum Beispiel die rot-grüne Stadtregierung beschlossen, dass die sich mit Pfefferspraypistolen wehren können. Das wehrt Mitteldistanzen ab. Und in Wiesbaden hat man sich dazu noch nicht durchringen können. Und ich finde das schon wichtig, dass wir auch die Leute, die Uniform tragen, schützen. dass die müssen sich einiges gefallen lassen, finde ich. Also nicht nur übrigens Polizistinnen und Polizisten, sondern die gesamte Blaulichtgemeinde, also was teilweise mit Rettungsdiensten passiert oder mit Feuerwehrleuten, mit welchen Angriffen die sich auseinandersetzen müssen. Also ich finde, dass wir da als Gesellschaft auch eine Bringschuld haben, dass wir diese Menschen bestmöglich schützen, denn die sorgen für unsere Sicherheit. Also deswegen dieser Aspekt Sicherheit, Sauberkeit und Bespielung von Leerständen, das ist für mich ein Gesamtkomplex. Ich sehe das nicht isoliert, sondern da geht es darum, dass man alle Dinge, die auf die Attraktivität einer Innenstadt einzahlen, berücksichtigt und dafür Koalitionen schmiedet und Leute findet, die wirklich auch den gleichen positiven Gestaltungswillen haben.
Ja, das wäre auf jeden Fall schon mal eine sehr gute Grundlage, glaube ich, auf der man die weitere Stadtentwicklung in Angriff nehmen kann. Jetzt würde ich natürlich den Unternehmer gerne nochmal fragen. Ich meine, wir reden ja im Moment in ganz Deutschland davon, wie bringen wir unser Land wieder nach vorne? Wie kommen wir aus dieser Wirtschaft, aus diesem wirtschaftlichen Tal heraus, in dem wir uns als Volkswirtschaft befinden, damit natürlich auch als Bundesland befinden, auch wenn wir in Hessen immer sagen, ja, wir performen besser als der Rest der Republik, also jedenfalls im Durchschnitt, aber das hilft natürlich nichts, wenn man sagt, also bei uns ist die Delle einfach nur weniger tief als woanders. Und in Wiesbaden stoßen wir natürlich auch allenthalben auf diese Probleme. Wo sieht der Unternehmer in dir die wesentlichen Ansatzpunkte, um auch die wirtschaftliche Entwicklung der Landeshauptstadt wieder voranzubringen?
Das ist für mich wirklich ein großes Anliegen, weil ich glaube, dass nur mit einer starken Wirtschaft auch sozialer Wohlstand gesichert werden kann. Und in Wiesbaden sind wir in der problematischen Situation, dass wir quasi ausverkauft sind, was Gewerbeflächen angeht. Es gab Anfragen, ich glaube, im zurückliegenden Jahr im Umfang von 200 Hektar Gewerbeflächen und die Stadt kann 0 Hektar anbieten. Ich finde das schon dramatisch. Und da müssen wir dringend neue Gewerbeflächen ausweisen und müssen auch da schauen, dass wir eine Balance finden zwischen Klimaschutz einerseits, also zwischen dem Wunsch, möglichst wenig Fläche zu versiegeln und aber zwischen einer Möglichkeit, sich wirtschaftlich weiter zu entwickeln. Andererseits, es muss immer in Balance stehen. Und auch die Wirtschaftstreibenden, die Unternehmer fühlen sich momentan von der Stadtregierung nicht richtig gehört. Auch da gilt es noch enger an den Unternehmerinnen und Unternehmern dran zu sein, auch zu antizipieren, was für Wünsche sie haben, nicht erst zu reagieren, sondern gemeinsam mit den Unternehmerinnen und Unternehmern Lösungen zu finden, auch was Ausbildungsmöglichkeiten angeht, was überhaupt Wiesbaden als Stadt der Arbeit, als Stadt der Zahlen, wir haben hier das Statistische Bundesamt, wir haben die große RNV, als Stadt der Gesundheit, wir haben hier viele Kliniken und Gesundheitseinrichtungen. Also wir müssen gucken, dass wir uns nicht wie bisher unter Wert verkaufen, sondern einfach noch stärker nach vorne gehen, den Schulterschluss auch mit der Wirtschaft suchen und versuchen, noch mehr Lösungen zu finden. Und wir müssen gucken, dass wir da mehrere Schritte vorankommen.
Das Thema Verkehr bleibt natürlich dann auch noch als ein zentrales. Seitdem ich irgendwie Wiesbaden kenne, wird immer nur gejammert und gesagt, es ändert sich was. Aber man hat das Gefühl, es geht auch schleichend immer weiter bergab, als dass es besser wird.
Das wird mir auch in den Gesprächen gespiegelt, die ich führe. Und in der Tat ist es so, also ich greife jetzt mal einen zentralen Punkt raus, das ist der öffentliche Personennahverkehr. Wenn wir da mal zurückblicken, was alles passiert ist, also es wurden beispielsweise Wasserstoffbusse angeschafft für teures Geld, die hat man dann wieder abgeschafft, weil man festgestellt hat, drei Technologien auf einmal, Diesel, Elektro, Wasserstoff, das kriegen wir doch nicht gebacken. Dann ist man die quasi wieder losgeworden, dann wurden Mietfahrräder angeschafft, die wurden wieder abgeschafft. Dann wurde eine Tangentiallinie, eine neue Buslinie eingeführt, die wurde wieder abgeschafft. Dann wurden in der Hoffnung auf eine Citybahn 120 E-Solo-Busse angeschafft. Dann kam die Citybahn nicht, aber die Busse haben wir immer noch. Die sind viel zu klein für die Kapazitäten, die wir hier transportieren müssen. Dann ist die Stimmung auch teilweise schlecht in diesem ganzen SW-Verkehr-Komplex. Die Aufsichtsratssitzungen sind hochgradig politisiert und eigentlich darf das nicht sein. Das ist eine Daseinsvorsorge, diese Mobilität. Und man muss das entpolitisieren. Da bin ich natürlich als Unabhängiger in hohem Maße daran interessiert. Und deswegen ist auch ein Wahlversprechen meinerseits, dass ich den aktuellen Verkehrsdezernenten und den Aufsichtsratsvorsitz bei SW Verkehr entlaste und das selbst übernehme und versuche da den Busverkehr wieder in die Spur zu bringen. Weil in der Tat ist das ein Problem, durch die vielen Fahrplanschwankungen in der Vergangenheit haben die Menschen auch so ein bisschen das Vertrauen in den Busverkehr verloren. Das ist bei uns in der Familie schon ganz oft so gewesen, dass meine Tochter wieder nach Hause kam und sagte, ich komme gar nicht in die Stadt, weil der Bus nicht gekommen ist. Das ist relativ häufig geschehen und wir müssen gucken, dass wir da einfach als Vision den besten ÖPNV der Region anbieten. Das muss unser Ziel sein als Landeshauptstadt. Und ja, alle anderen Themen wie 30er, 40er Zonen, da würde ich sagen, das wird evaluiert nach einem Jahr. Dann guckt man, welche Schilder man wieder abmontieren kann. Also ich persönlich habe da ein sehr gespaltenes Verhältnis dazu, weil ich das Gefühl habe, das ist auch wieder so eine Bürokratisierung der Straße, dass man ganz viele Schilder aufstellt. In Italien gibt es viel weniger Verkehrsschilder und auch in der Relation weniger Unfälle. Ich finde nicht, dass man immer so viele Schilder braucht. Also Verkehr ist ein großes Thema. Also das Thema eigentlich Nummer eins, wenn ich mit den Menschen spreche. Das emotionalisiert am meisten. Die meisten Leute sind davon auch betroffen. Und ein anderes Thema, was mit V beginnt, ist Verwaltung. Also auch da ist es wichtig, und da gucke ich auch als Unternehmer drauf, wie ist die Verwaltung strukturiert? Über diese Zuständigkeitsabgrenzungen hatte ich ja schon gesprochen. Aber wenn man sich dann auch noch mal die Zahlen anguckt innerhalb der Verwaltung, dass beispielsweise die Menschen, die wir in der Verwaltung einstellen, dass 57% innerhalb von 4 Jahren ihren Arbeitsplatz wieder verlassen. Das heißt, es ist eine wahnsinnige Fluktuation. Und von diesen 57% haben 79% vorher einen Verbesserungsvorschlag gemacht. Und das finde ich schon krass. Warum gelingt es uns nicht, diese Menschen zu halten? Das Problem, die Menschen zu bekommen, ist sicherlich auch eines durch den demografischen Wandel. Es bewerben sich, wenn sich vor 10 Jahren noch 20 Leute auf eine Stelle hier in der Verwaltung beworben haben, sind das jetzt nur noch 10. Und jetzt muss man gucken, nicht nur wie bekommt man die, sondern wie hält man die auch. Und wir haben auch eine Fehlzeitenquote weit über 30 Tage pro Jahr und der Bundesdurchschnitt sind 15. Auch da muss man genauer hinschauen und sagen, woran liegt denn das eigentlich? Also warum haben wir diese Fehlzeitenquote? Das ist auch eine Frage von Kultur und Kommunikation und Wertschätzung und einer von Vertrauen und Zutrauen. Es gibt so tolle Verwaltungsmenschen in Wiesbaden, die sich aber ja regelrecht ausgebremst fühlen. Und da sehe ich dann meine Aufgabe als oberster Verwaltungschef, als Oberbürgermeister, dass ich da die Menschen stärker motiviere, die Fehlzeiten abbaue, die Fluktuation abbaue und hier eine leistungsfähige Verwaltung aufbaue. Das ist mein Ziel und das ist ja auch eigentlich meine grundlegende Aufgabe. Wir haben hier 6.500 Verwaltungsmenschen. Das ist ja ein richtig großes Unternehmen in der Stadt und die wollen geführt werden. Und auf diese Aufgabe würde ich mich auch schon sehr freuen.
Wenn du jetzt ein bisschen vorausblickst, also das unterstellen wir mal, es geht im März alles gut aus. Und du übernimmst unsere schöne Stadt als Oberbürgermeister, dann hast du eine 6-jährige Amtszeit vor dir. Was wäre deine Vision, wie würdest du dann dieses Wiesbaden nach 6 Jahren Thilo von Debschitz beschreiben?
Um es an einem Bild zu beschreiben, die Wiesbadener Lilien im Stadtwappen, die gerade zu verwelken drohen, die werden dann wieder blühen. Das ist das Bild, was ich gerne zeichne. Wiesbaden wird dann sicherer sein, Wiesbaden wird schöner sein. Die Menschen werden über Wiesbaden sprechen als Ort, den sie gerne aufsuchen. Auch die Wiesbadener sind dann nochmal stolzer auf ihre Stadt. Ich bin auch der Meinung, dass wir weitere Orte brauchen mit Strahlkraft, so wie jetzt beispielsweise die große Eisbahn vorm Kurhaus. Dafür kamen Leute aus dem Umland angereist nach Wiesbaden oder das neue Museum Reinhard Ernst, das alleine durch die Architektur schon spektakulär ist. Da kommen auch viele Leute her. Wir brauchen solche Orte mit Strahlkraft. Und ich wäre dafür, dass wir das weiterentwickeln, dass wir noch mehr Orte mit Strahlkraft initiieren. Und wir haben schon zu viel eingebüßt in der Vergangenheit. Also so ein Ball des Sports beispielsweise, den wir hier hatten, der auch eine große Strahlkraft hatte in die ganze, nach ganz Deutschland. Da wurde dann samstags vom aktuellen Sportstudio aus hingeschaltet und ich habe mir dann schon als kleiner Junge gedacht, Mensch, toll, Wiesbaden, da glänzt es. Und da haben wir doch tatsächlich geschafft, diesen Ball des Sports zu vergraulen nach Frankfurt. Und die Grünen und die SPD haben sich in Frankfurt darüber gefreut, dass sie diesen Ball haben. Wir müssen sowas natürlich hier in Wiesbaden haben. Wir haben ganz tolle Veranstaltungsstätte mit dem Rhein-Main-Kongress-Center. Und das muss natürlich hier stattfinden. Und auch der Ball des Weines, kann nicht sein, dass die Stadtpolitik sich da jetzt aus der Verantwortung zieht und sagt, wir unterstützen so etwas nicht mehr und riskieren, dass auch der Ball des Weines vor die Hunde geht. oder auch das Stadtkonzert, was auch jedes Jahr neu verhandelt werden muss, ob man so ein Konzert, was für Arm und Reich, Alt und Jung gleichermaßen attraktiv ist, dass man das in Frage stellt. Das darf nicht sein. Wir brauchen Veranstaltungen mit Strahlkraft. Das wäre meine Vision, dass wir ein lebendiger Ort sind mit einer lebendigen, schönen Innenstadt und mit einer Innenstadt mit von einer hoher Aufenthaltsqualität und auch ein stabilerer Gemeinsinn. Wir haben fantastische Ehrenamtler, die sich in Wiesbaden in allen Regionen engagieren. Das Ehrenamt muss auch gefördert werden. Das hat eine ganz große integrative Kraft. Und ich glaube, dass wir dann in 6 Jahren voller Zufriedenheit auf das Erreichte blicken und vielleicht noch eine zweite Amtszeit dann ansteht.
Also mir gefällt diese Vision.
Absolut.
Die auch.
Unterschreibe ich auch sofort. Ja. Das Programm jetzt, das Sie bis zum 9. März noch haben, wenn die Menschen das jetzt hören, wo schlagen sie überall auf? Sie können natürlich das ganze Programm jetzt nicht abspulen, schon klar. Aber wenn jetzt jemand sagt, oh Mensch, finde ich interessant, jetzt möchte ich ihn aber auch noch mal persönlich irgendwo erfahren.
Also es gibt zum einen, könnte es zufällige Begegnungen geben, weil ich auch noch Haustürwahlkampf mache. Das heißt, ich klingle an Türen bei Menschen, die mich nicht kennen, die ich nicht kenne. Das sind auch immer ganz fantastische Begegnungen. Auch gerade erst habe ich geklingelt an einer Tür und dann sagte der Mann, der mir öffnete, ach, Sie müssen hier gar nichts da lassen, wir sind alle grün. Und dann habe ich gesagt, das finde ich erstmal toll, dass Sie sich politisch engagieren. Das freut mich sehr. Ich möchte mich nur kurz bei Ihnen vorstellen. Ich bin Thilo von Debschütz, parteilos, aber unterstützt von CDU und FDP. Dann hat er gesagt, na, wie geht das denn? Und dann sind wir ins Gespräch gekommen und am Ende des Gesprächs sagte er, ach, dann geben Sie mir doch mal Ihre Informationen.
Oh, cool.
Und das finde ich eigentlich schön. Ich komme mit den Menschen ins Gespräch. Und auch wenn Sie das vielleicht anfangs kritisch sehen und dann vielleicht auch erstmal nur meine Rolle meinen, aber sobald man mich als Person kennenlernt, dann ergeben sich wirklich schöne Beziehungen. Ansonsten werde ich natürlich auch teilnehmen bei den ganzen Foren, die auch öffentlich bekannt gemacht werden. Foren von der Kreishandwerkerschaft, vom Wiesbadener Kurier, von der Industrie- und Handelskammer. Dann gibt es verschiedene Beiräte, Seniorenbeirat, es gibt das Jugendparlament, die natürlich auch mit ihren ganz speziellen Fragestellungen mich und auch die anderen Kandidaten und die Kandidatin befragen werden nach Lösungen, nach Themen. Darauf freue ich mich und da muss man wahrscheinlich nur in die Zeitung gucken, um zu sehen, wann ich wo sein werde.
Wünschen wir gutes Durchhalten, viele dieser Begegnungen.
Vielen Dank.
Ich finde immer, wenn man solche Erfahrungen hat, dass man als Mensch überzeugt oder zumindest eine Resonanz hat. Muss ja nicht sofort jeder sagen, ja, ich werfe alles über Bord, was ich vorher für richtig gehalten habe. Aber wenn solche Begegnungen dann so ausgehen, glaube ich, das ist der größte Lohn, den man bekommen kann.
Ja, und auch gerade für eine Oberbürgermeisterwahl. Also Alexander hat das ja richtig betont, das ist eine Personenwahl. Und da geht es wirklich erstmal darum, welcher Person traut man am ehesten zu, diese Stadt zu führen. Und dann haben wir ein Angebot von insgesamt 10 Menschen, die sich zur Wahl stellen, was ich auch grundsätzlich erstmal toll finde, dass sich 10 Personen dazu bereit erklären und auch sich 10 Personen das zutrauen. Und dann ist es ein demokratischer Prozess. Und da hoffe ich, dass möglichst viele Menschen von ihrem Wahlrecht auch Gebrauch machen, denn dann dürfen sie sich hinterher nicht beschweren und auch wirklich mitmachen wollen, mitgestalten wollen, diese Stadt durch ihre Stimme. Das würde mich sehr freuen.
Ja, wir wünschen dir dafür natürlich von Herzen alles Gute. Wir hoffen, wir haben Sie euch jetzt ein bisschen neugierig machen können auf diesen Mann. Wer ist dieser Thilo von Debschütz? Was will er für Wiesbaden? Wofür steht er hier am 9. März bei der Oberbürgermeisterwahl ein? Alles Gute, lieber Thilo.
Und herzlichen
Dank, dass du heute bei uns warst.
Danke, dass ich dabei sein durfte.
War uns eine Freude. Vielen Dank und toi, toi, toi.
Dankeschön.
Und wir danken fürs Zuhören, fürs Einschalten und wünschen, wie immer an dieser Stelle,
bis zum nächsten Mal. Alles Gute.